Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, an meiner Seite wie in der letzten Woche Holstein-Experte Andreas Oper Geidel. Moin moin.
Ja, moin Marco, schönen Dank für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne und selten passte der Name besser als heute. Holstein 1:1, Holstein hat wieder 1:1 gespielt. Haben sie zuletzt Anfang Oktober gegen Hansa Rostock, aber irgendwie ist etwas anders daran. Ne? Das ist, finde ich, ein 1:1, das völlig anders zu bewerten ist. Die Mission Goldener Oktober rollt weiter und das in einer doch erstaunlich guten Form.
Ja, das war, wir waren ja am Freitagabend am Böllenfalltor vor Ort. Konnten also live uns davon überzeugen, dass die Störche durchaus auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter fliegen, wenn ich das mal im Bild so lassen soll.
Und ich liebe Bilder.
Ja, und das ist doch mal eine wunderbare Erkenntnis, wobei ich natürlich auch sagen muss, das 1:1 gegen Hansa Rostock Anfang Oktober hätte natürlich auch in einem 3-Punkte-Erlebnis enden müssen.
Das schon, aber man hat, finde ich, gemerkt, dass dieses Selbstverständnis, das sie jetzt haben, in diesem Spiel halt noch nicht gegeben war.
Richtig.
Jetzt in Darmstadt war es was völlig anderes, ne? Diese Punkte, die sie geholt haben, es sind jetzt 8 im Oktober, noch ungeschlagen, vorher 2 Siege. Irgendwie funktioniert es jetzt besser. Es ist eine Selbstüberzeugung da, dass der Weg der richtige ist, der sich jetzt auch in Punkten und Leistungen zeigt. Und das war schon sehr überzeugend.
Ja, ist wirklich krass, dass man, muss man dazu natürlich sagen, dass Darmstadt natürlich in der Woche davor ein ganz, ganz intensives Pokalspiel hatte gegen Borussia Mönchengladbach, was sie dann auch noch toll gewonnen haben, aber nichtsdestotrotz, also für einen Fußballprofi, wenn das nicht jede Woche vorkommt oder so, aber 3 Tage Erholung dazwischen, zwischen den Spielen reicht eigentlich aus, zumindest was die Beine anbelangt, der Kopf ist dann vielleicht nochmal eine andere Geschichte, deshalb war Darmstadt möglicherweise auch in der ersten Halbzeit nicht so präsent im eigenen Stadion.
Ja, sie wirkten irgendwie so ein bisschen fahrig, ne? Man hatte schon den Eindruck, okay, das hat ihnen so ein bisschen zugesetzt. Andererseits kann es auch immer wiederum Taktik sein, dass du in der ersten Halbzeit dann erstmal den Gegner kommen lässt, um dann in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen zuzusetzen.
Aber ja, wobei das also, glaube ich, hatte Thorsten Lieberknecht, der Darmstadt-Trainer, ja hinterher auch gesagt, das war, glaube ich, nicht der Plan.
Nein, also es war jetzt auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, ja, genau. Um da diesen Ansatz so zu verstehen.
Ja, ne? Weil wenn du kaputt bist, sag ich mal, ob im Körper oder im Kopf oder sowas, dann versucht man natürlich erstmal am Anfang logischerweise alles nochmal zu aktivieren, was die Körner noch so hergeben. Um dann vielleicht bei Erfolgserlebnis oder so nochmal in einen Flow zu kommen, die einen die Beine nochmal flott machen und so. Also von daher, nee, ich denke, das lag auch tatsächlich zum Großteil an der cleveren Spielweise von Holstein.
Absolut.
Weil die das wunderbar, 5 Minuten, 10 Minuten, dann haben sie es wirklich gut kontrolliert, das Spiel.
Ja, beide waren anfangs erst so ein bisschen fehlerhaft,
genau.
Haben viele Bälle springen lassen, da haben sich die beiden nicht viel gegeben. Dann hat das Spiel ein neues, ein anderes, ein besseres Niveau erreicht und das ja wirklich, muss man sagen, dank Holstein, die dann echt in der Lage waren, aus einem sehr guten Positionsspiel, das Thorsten Lieberknecht später auch noch gelobt hat, nicht zu Unrecht, in der Lage waren, immer wieder Räume aufzureißen, waren jetzt nicht drückend überlegen, aber einzelne ganz tolle Kombinationen hat Holstein dann gezeigt und hat alles, was denn Darmstadt nach vorne gespielt hat, meist hoch und lang super abverteidigt, ne? Aus einer guten Struktur und war so immer wieder in der Lage, den Ball in die gegnerische Hälfte zu verlagern und dann kommen in dieser Form zwangsläufig auch die Chancen. Ne? Ich glaube, Otschi hatte mit die erste, Otschi Bild, wo er aus ähnlichem Winkel wie gegen Heidenheim abzog. Ich dachte, oh, er macht's schon wieder. Mhm. Hat dann das kurze Eck anvisiert, war in der Situation auch gar nicht schlecht, weil der Torwart Marcel Schuhn da nicht ideal stand. Ja, und so ist Holstein dann im Flow geblieben. Ne? Dann gab's eine ganz tolle Kombination vor der Chance von Steven Skripski, den Schuhn dann mit einer Faust nach vorne abwehrt.
Richtig.
Und ja, letztlich war das Tor dann auch zwangsläufig, ne?
Ja, in Liverpool singen sie ja Mo Salah, König von Ägypten. Jetzt kommen wir hier in Kiel an der Förde auch bald über Steven Skripski.
König
von der Förde, weil das Tor, was er da gegen Darmstadt geschossen hat, das erinnerte so fatal an das Siegtor von Mo Salah in Liverpool beim Gigantenspiel dagegen Manchester City in der Vorwoche.
Ja, wir haben uns gleich auf der Tribüne auch schon angestoßen und gesagt, ey, das ist ja wie Salah, ne?
Das also. War wirklich fast eine Kopie. Und auch vom Tempo, Abschluss, schießt er dem Schuhen im 98-Kasten da fast einen Scheitel mit der linken Klebe. Also sensationell, wirklich, wirklich überragend. Und das Einzige, was man dann Holstein, sag ich mal, ankreiden könnte, wenn man es dann ganz übel meinte, ist, dass sie aus den Chancen, die sie hatten, bis zur Pause nicht noch ein zweites Tor gemacht haben. Das ist vielleicht das, was denn noch zur absoluten Top-Mannschaft fehlt. Aber ob die im Moment in der zweiten Liga irgendwo zu sichten ist, ich guck da mal 80 Kilometer südlich irgendwie in den Volkspark, das sehe ich im Moment auch nicht so. Selbst Paderborn spielt 0-0. Das ist wirklich, also da darf man jetzt keinen großen Vorwurf machen. Zweite Halbzeit hat dann natürlich Darmstadt aufgedreht. Und dass aber das Gegentor, das Ausgleichstor dann auch so einer wirklich unglücklichen Situation nach dem eigenen Freistoß in der gegnerischen Hälfte fällt, darüber muss man natürlich noch mal reden. Intern ist es auch schon passiert.
Ja, klar. Das hat ja auch alle Beteiligten danach richtig geärgert, dass du wirklich in so einer Phase denn dieses Kontertor dir fängst. Ja, um's noch mal so zusammenzufassen, ne? Holstein. Darmstadt kommt wirklich mit Wucht aus der Kabine. Da hat Holstein auch ein bisschen mit gerechnet. Ja, es gab dann so ein paar erste Chancen. Ich kann mich da an zwei Ecken erinnern, die dann der Pfeifer aufs Tor oder übers Tor setzt. So, damit war die erste Marke gesetzt. Darmstadt hatte ja auch umgestellt dann auf ein 4-2-3-1. Haben vorher auch aus einer Dreierkette herausgespielt. Holstein selbst hat dann auch reagiert. Das war dann ordentliches In-Game-Coaching, selbst auf eine Viererkette, 4-1-3-2 so ein bisschen. Das hat auch gut funktioniert. Plötzlich war dann auch wieder mehr Ordnung drin. Holstein war öfter in der Lage, die Bälle auch vorne festzumachen, über zwei, drei Stationen auch mal den Ball in der gegnerischen Hälfte zu halten. Da hatte man den Eindruck, okay, komm, jetzt haben sie so diese erste Welle abverteidigt. Und das Tor ist dann einfach dumm, ne? Du hast einen eigenen offensiven Freistoß, den Darmstadt klärt und dann geht's ganz schnell. Wird ganz schnell nach vorne umgeschaltet. Holstein hat keine gute Struktur in dem Moment. Ja, und dann kommt's, wie es kommen muss, ne? Dann kommt dieser, wenn er so gewollt war, echt super Ball, der die Kette zerschneidet auf den zweiten Pfosten. Ich glaube, der war so gar nicht gedacht, sondern er sollte eigentlich den Zielspieler vorne erreichen, ging dann auf den Flügel zu Bader. Thomas Dehne kommt, weiß ich nicht, ob man ihm da jetzt den allergrößten Vorwurf machen kann. Er kann natürlich schon diesen ersten Ball vielleicht verteidigen. Dann steht er ja natürlich auch beim Abschluss nicht ideal, steht einen Meter zu weit, finde ich, noch an seinem eigenen Tor, macht die Beine unglücklich auf und dann ist das Ding halt drin, ne?
Ja, das war eine Verkettung einer strategischen Fehlleistung, Stichwort Restfeldverteidigung und einer Fehleinschätzung vom Thomas Dehne. Da muss man aber auch entschuldigen, glaube ich, mal ins Feld führen. Da kreuzt bei dem Pass der Schnittstellenpass, den du eben erwähnt hast, kreuzt noch ein Darmstädter und theoretisch hätte der den noch bekommen können. Ich weiß gar nicht, ob der denn abseits gestanden hätte.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre knapp abseits gewesen, aber er behindert im Grunde ja nicht das Sichtfeld. Das
nein, aber, er hat dann die Wahrnehmung von Thomas Dehne natürlich etwas beeinflusst, weil er vielleicht in Sekundenbruchteilen gedacht hat, der kommt vielleicht an den Ball und dann kann er natürlich schlecht rauslaufen oder so, denn es ist das Tor verweist. Dann wie du es schon angesprochen hast, beim Abschluss von Bader, dem Rechtsverteidiger von Darmstadt, macht er natürlich auch nicht die überragende Figur, kriegt einen Beinschuss verpasst irgendwo. Und naja, so what?
Ja, genau. Da würde ich Tom Dehne dann auch ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil ich finde, dass er sonst eigentlich eine gute Saison spielt. Und der Fehler ist ja nun mal vorher entstanden. Naja, also du darfst nicht in so einer Struktur dir dieses Tor halt fangen.
Es muss halt dann, wenn man jetzt beim Spitzenreiter gewinnen will, egal welche Voraussetzungen da gewesen sind, muss schon alles ziemlich optimal passen. Ja. Das war jetzt eine Szene, in der das nicht optimal gepasst hat. Nochmal, so what. Aber Thomas Dehne, muss ich sagen, dieses Tor, gut, an einem super Tag parierte den Ball oder schätzt die Situation anders ein und fängt schon den Pass ab. Was aber natürlich sich wirklich verbessern muss bei ihm, das sind seine seine Spieleröffnung mit dem Ball am Fuß.
Also ja, da sind so einige Flatterbälle dabei gewesen, ne, die du dann wirklich in der eigenen Hälfte auch wieder an den Gegner abgibst, aus also dem dann Gefährliches entstehen kann.
Genau, ich glaube, da besteht auch Gesprächsbedarf auch mit den Kollegen, weil der Torwart ist natürlich auch eine arme Sau, wenn er keine Anspielstation hat und bemüht ist, den Ball wirklich mal im Flachpass das Spiel zu eröffnen. Und dann bietet sich in dem Moment vielleicht keiner richtig an oder die sind gut zugestellt vom Gegner. Ich kann es jetzt im Moment wirklich nicht sagen, ob das die zwanghafte Verordnung seitens des Trainerteams ist, den Ball also zu 100% mit Flachpass zu eröffnen, das Spiel mit Flachpass zu eröffnen. Sollte das so sein, dann müssen alle Beteiligten noch mal ein bisschen enger zusammenrücken und den Torwart auch nicht im Stich lassen. Der muss natürlich auch etwas präziser und vor allem schneller den Ball dann zu seinem Mitspieler befördern. Ich persönlich würde ja dazu tendieren, dass man aus einer sinnvollen und strategisch ganz, ganz wichtigen Spieleröffnung per Flachpass, aber kein Dogma machen muss. Das heißt also, wenn es mal nicht anders geht, dann Langholz nach vorne, ne?
Ja. Das ist entscheidend. Und ich denke, das steht auch nicht auf dem Index, weil
ja, vermutlich nicht.
Der Trainer oder das Trainerteam durchaus ja in der Vergangenheit gezeigt hat, dass man nicht dogmatisch an einer Spieleröffnung oder an einem Spielsystem festhängt, sondern auch mal pragmatisch arbeiten kann.
Genau. Das Entscheidende ist dabei nämlich tatsächlich neben dem eigenen Konstrukt des Spielaufbaus auch dem Gegner zu zeigen, du kannst mich anlaufen hier, wie du möchtest, ne? Den Ball bekommst du eh nicht, ne? Jedenfalls nicht direkt hier. Vielleicht bei Langholzeröffnung durch schnelle Balleroberung des Gegners, aber im eigenen Hoheitsbereich, das muss ich dem Gegner klar machen, hier ist für dich nichts zu ernten.
Genau, geht ja immer drum, richtig, wo verlierst du den Ball, wo ist es gefährlich, wo ist es ungefährlich, wenn du ihn im gegnerischen Drittel verlierst, hast du normalerweise gerne noch 8, 9 Mann hinterm Ball und wenn du da gut strukturiert bist für ein Gegenpressing oder so, dann kannst du ihn gerne da auch mal verlieren, ne?
Ja.
Das ist ja in Ordnung, wenn du ihn dann eroberst und den Gegner vielleicht wiederum auf dem falschen Fuß dann erwischt, so, wir kennen das alles, Pressing und Gegenpressing, was daraus entstehen kann, ja. Holstein hat da durchaus noch Optimierungsbedarf, aber das ist natürlich gemessen an dem, worüber wir vor einigen Wochen gesprochen haben, ist das ein gewisses Jammern auf hohem Niveau. Ne?
Ja, Gott
sei Dank. Dieses hohe Niveau hat Holstein sich tatsächlich erarbeitet. Da kann man echt den Hut vorziehen und am Ende, klar, natürlich kannst du das Spiel auch am Ende verlieren. Müssen wir uns nichts vormachen. Da kommt natürlich Darmstadt nochmal und hoch und weit und die Kieler Außen sehen dann auch nicht mehr gut aus. Gerade in Mikkel Kierkesko hatte da doch einige Wackler dann in der Schlussphase über diese rechte Darmstädter Seite ging dann relativ viel. Klar, kannst das Spiel noch verlieren. Unterm Strich ist dieser Punkt aber absolut verdient und damit ist er halt auch ein Statement. Er ist die Aussage, du kannst mit den absoluten Spitzenteams in dieser Mannschaft an einem guten, nicht mal einem überragenden, sondern einem guten Tag wirklich mithalten und diesen Gegner auch bespielen.
Das ist wirklich eine tolle Erkenntnis und da muss man natürlich dann auch wieder Thomas Dehnen nochmal ins Rampenlicht hieven. Tolle Parade da in der Schlussphase gegen so einen Schuss von des eingewechselten Ronstadt, wo er übergreift
mit einer Hand
und den Ball, den Schuss da super pariert. Auf der Gegenseite war es noch eine Halbchance von Hauke Wahl.
Ja, das war quasi mit die letzte Aktion des Spiels, ne, wo er den Ball, glaube ich, so
Kopf, Schulter,
eine Ecke über einen Scheitel gleiten lässt. Oder
irgend sowas.
Es hatte ein bisschen was von seinem Tor gegen Bayern, ne?
Das wollte ich gerade sagen. Aber das wäre, ganz ehrlich, das wäre denn, wenn man das als neutraler Beobachter sich reinzieht, wäre das des Guten zu viel gewesen.
Genau.
Aus Kieler Sicht wäre es natürlich toll gewesen, aber aus neutraler Sicht war das so alles wunderbar und in Ordnung.
Ja, so haben wir ein schönes, einigermaßen hochklassiges Flutlichtspiel gesehen bei weitgehend guter Atmosphäre. Weitgehend sag ich, weil hinten raus sich die Darmstädter jetzt auch nicht ganz so gut verkauft haben. So, wir wollen jetzt nicht wieder das Fanthema Hashtag Hass aufmachen, aber der Kollege Simon Lorenz lag dann benommen am Boden nach einem Kopfzusammenstoß und wurde doch einigermaßen übel beleidigt da. Ne?
Ja, und beworfen mit Feuerzeugen und Bierbechern und was nicht alles da. Und dann steht er wieder auf, hat einen für alle deutlich sichtbaren Turban um die Birne rum. Das macht man ja auch nicht aus Schönheitsidealgründen oder sowas.
Nicht, weil er Dieter Hoeneß nacheifert.
Genau.
Der also, dann unvermeidlich immer zitiert wird.
Bei ja. Vorbahn. Und dann geht er da an der Fantribüne vorbei und die brüllen ihm, wie gesagt, weiter an und buhen ihn aus, als wenn er da irgendwie Schauspielerei betrieben hätte,
Er macht ja auch noch so eine kleine Geste. Ja, was denn? Was soll das?
Ja, den
so,
applaudiert, ne?
Ja, oder so, genau.
Und darauf kam es dann Hurensohn. Und da fragt man sich natürlich ehrlich. Aber egal.
Sollen wir das rauspiepen? Nein, nein. Das Leben ist so, wie es ist. Ja, der Sport ist,
kann
wie
nur
er
zitieren,
ist.
Ne? Ja.
Aber ich fand es auch irgendwie geil, dass so ein Simon Lorenz dann zumindest irgendwie noch eine Reaktion den gegenüber folgen lässt. Weißt du, so der ist dann auch aufgeputscht und unter Spannung. Und auch das ist wieder ein Symbol eigentlich für die gesamte Defensivleistung, ne? Um da nochmal wieder den Bogen zu spannen. Ne?
Genau.
So, die sind richtig auf Zinne mittlerweile. Holstein hat ja das meiste nun mal sehr gut abverteidigt wieder. Das muss man dazu auch sagen. Und das war auch wieder die Basis, um da einen Punkt mitzunehmen.
Auf jeden Fall. Und zeigt auch, dass man sich wehrt. Einfach wenn man die Courage besitzt, weil ich habe mit ihm gesprochen, mit Simon, der war wirklich sehr verwundert über die Reaktion der Fans, wenn ich das mal so sagen soll. Hat auch gesagt, also ist schon unglaublich, aber man muss das wohl zur Kenntnis nehmen, dass das Normalität ist. Aber das ist natürlich ein deutlicher Schritt zu weit wieder, was jetzt ihn anbelangt. Aber es zeigt ihm die Courage, auch sich nicht einschüchtern zu lassen,
genau.
von so einer Meute Mob da.
Brust raus, Kopf hoch.
So, und dann dieses Applaudieren war natürlich eine Provokation, aber sehr nachvollziehbar für mich, irgendwo im Adrenalin-Hochrausch.
Er muss sich halt nicht alles gefallen lassen.
Nein, das finde ich auch.
Ich kann das auch wirklich nachvollziehen, ja.
Nee, da hast du recht. Das zeigt doch so ein bisschen die senkrechte Haltung und dass man gegen Widerstände trotzt und die können ja von allen Seiten kommen, die Widerstände. Also und das macht wirklich Mut, also muss man wirklich sagen, ne?
Absolut, ja. Und um nochmal quasi auf das Fazit dieses Spiels zu kommen, unterm Strich war es dann wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, auch wenn wir zwei verschiedene Halbzeiten gesehen haben. Thorsten Lieberknecht hatte extra auf der Pressekonferenz noch einen Statistikzettel dabei, sagte, das macht er normalerweise nie, er sitzt da jetzt zum ersten Mal und der gute Mann hat auch mittlerweile bummelig 500 Pflichtspiele auf dem Buckel als Trainer und hat nochmal die wichtigsten statistischen Werte so vorgetragen, um quasi damit zu sagen, es war ein absolut ausgeglichenes Spiel und so geht es unterm Strich dann auch in Ordnung. Ne? Also war ja schon fast frappierend. Ich habe mir dann hab mich noch mal ein bisschen tiefer in die Statistiken da eingearbeitet. Ich glaube, Holstein hat im ganzen Spiel 3 Sprints mehr angezogen. Man hat fast gleich viele Pässe gespielt. Ich glaube, Holstein ist insgesamt pro Spieler 20 Meter mehr gelaufen. Also das ist quasi so, wenn einmal der Oberschenkel zuckt oder so. Also wirklich so, man war ein Steinwurf voneinander entfernt und das hat sich einfach in diesem Spiel dann auch gezeigt.
Ja, sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Also sehr gut.
Genau. Und ja, Holstein steht jetzt bei schicken 20 Punkten nach 13 Spielen. Wie man so schön sagt, die halbe Miete. Natürlich in einer Liga, die fortwährend punktet, auch unten. Ob diese 40 Punkte dann am Ende reichen werden, müssen wir mal sehen. Aber ich finde, nach 13 Spielen schon die 20-Punkte-Marke erklommen zu haben, das ist psychologisch natürlich auch ganz nett, ne?
Ja, auf der Gegenseite ist es natürlich auch so, ich will jetzt hier nicht kühne Erwartungshaltung wieder schüren, aber vielleicht reichen unten 40 Punkte nicht, vielleicht sind aber oben auch nicht mal 63 nötig, um direkt aufzusteigen.
Ja,
genau. Das kann nämlich auch passieren.
Ja, und oben haben sie sich, ich will jetzt nicht sagen, alle gegenseitig die Punkte weggenommen, aber die Spitzenteams haben wirklich Federn gelassen. Mhm. Holstein ist so gesehen ja im Grunde auch mit diesem Punkt weiter dran, ne? Ist guter Teil des Verfolgerfeldes. Es gibt so eine kleine Lücke dann zwischen Platz 3 und 5 oder 6 oder so. Holstein hat jetzt 5 Punkte Rückstand auf den HSV, der auf Platz 3 steht. Und bei dem zeigt die Formkurve jetzt nicht unbedingt dahin, dass sie in jedem Spiel jetzt weiterhin 3 Punkte holen werden. Ne?
Zumindest die Ergebnis-Performance, die lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Man muss natürlich ehrlichkeitshalber sagen, dass der HSV ein bisschen Mörderpech gehabt hat im letzten Spiel gegen Magdeburg. Allein in der letzten
Die letzte Minute war einigermaßen Slapstick.
Ja, genau. Ne? Mit Lattenkopfball aus 3 Metern und ein guter Kopfball oder Schuss, was es war, der da mit einem Grätschritt noch vom Magdeburger Verteidiger von der Linie gekratzt wird. Also hatte schon was, das muss ich schon sagen. Aber ist so, wie es ist. Du hast recht. Die lassen die Punkte auch gerne. Paderborn, wie gesagt, auch nur unentschieden. Ich glaube, Braunschweig war es. Ja, wenn ich richtig erinnere, in Braunschweig haben sie, glaube ich, gespielt. Und
ich glaube ja.
Ja, auch eine Nullnummer.
Ich habe jetzt auch nicht alles gerade parat, aber sie haben nicht
auf jeden Fall eine
gepunktet.
Nullnummer. Die Torfabrik hat erstmals gestreikt in dieser Saison. Also und wir haben es schon 7, 8, 9, 10 Mal gesagt.
Ein 11. Mal können wir es auch nochmal sagen, bitte.
Diese Saison ist eine besondere. Durch diese ab Mitte November beginnende WM-Pause, dann geht's erst Ende Januar wieder los. Und das sind quasi zwei Spiele, durch diese lange Pause, die es in dieser Form noch nie gegeben hat im Winter, sind das quasi zwei Spielzeiten. Und wie Mannschaften das wegstecken, die jetzt vielleicht gerade zum Ende der Hinserie in einem Flow sind, ob die den Flow dann auch vielleicht in die zweite Halbserie, die gefühlt ein Jahr später beginnt, irgendwo rüber retten können, das wird sich alles zeigen.
Ja, und natürlich auch im Umkehrschluss solche Teams, die unerwartet unten drin stecken, wie Greuther Fürth, Arminia Bielefeld.
Richtig.
Für die ist das natürlich wiederum eine Chance, um sich wirklich gefühlt auf Null zu resetten, sich möglicherweise zu verstärken, weil die entsprechenden Mittel da sind. Und die werden dann auch noch mal kommen. Ne?
Richtig.
Also ich denke, da wird sich auch noch einiges tun. Und am Ende wird der Tabellenkeller nicht so aussehen, wie er aktuell aussieht.
Könnte mir auch vorstellen, dass der Transfermarkt in diesem Winter intensiver beschäftigt, dass am Transfermarkt intensivere Austausche stattfinden, als man das bislang gewohnt ist. Weil im Winter war ja immer klar, wurde auch mal irgendwas transferiert und gab auch mal was Spektakuläres. Aber eigentlich hat ja jeder Sportchef, Manager, Sportdirektor sagt einem ja, im Winter ist es extrem schwer, jemanden zu verpflichten. Wenn, muss das gleich mit Vorgriff sein auf die nächste und am besten übernächste
Spielzeit. Ja, du musst ihn halt gefühlt innerhalb von 2 Wochen integrieren. So. Und wenn du dann willst, dass er zum Rückrundenstart auch schon wirklich die Abläufe kennt und so, das ist illusorisch, es sei denn, dieser Spieler hat eine dermaßen Qualität, dass sich eigentlich ein Zweitligist gar nicht leisten kann.
Aber das ist jetzt anders. Das ist jetzt anders. Also ich weiß gar nicht, wie das in der Praxis dann funktioniert oder sowas, ob man vielleicht, wenn man einen dann offiziell am 1. Januar verpflichten kann, ob der vielleicht schon am 1. Dezember bei einem mittrainieren darf, mit Sonderregelung ist sicherlich alles möglich.
Ja, aber ich sag mal so, im Sommer stattest du die Spieler ja mit Verträgen starten zum 1. Juli aus, aber die stehen ja auch schon im Juni auf der Matte zum Trainingsstart.
Richtig, dann, ne? Also da gibt's bestimmt Lösungen und Da bin ich wirklich mal gespannt, was da alles noch so passiert.
Ja, und warum sollst du, wenn du quasi im November oder Anfang Dezember, wenn du da einen Deal fix machst und die Mannschaften trainieren parallel zur WM weiter, warum soll der verpflichtete Spieler dann noch in dem abgebenden Verein weiter trainieren? Das macht ja für alle Seiten auch keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn, nee, das stimmt.
Genau, da können wir uns, glaube ich, auf einiges freuen. Ist auch gar nicht mehr so lange hin, ne? Wir haben jetzt Ende Oktober, es sind noch irgendwie bummelig, was haben wir, 3,5 Wochen oder so und dann haben wir auch schon die Winterpause, ne?
Wahnsinn.
So
aus.
Ja, genau.
So sieht's aus.
Ja, und für Holstein geht's jetzt auch mit einer interessanten Aufgabe weiter in die Restwochen. Holstein wird den Oktober, der aktuell noch ein goldener ist, am Sonnabend abschließen mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und da sind wir wieder beim Thema Augenhöhe, ne? Also Düsseldorf hat sich wirklich jetzt auch mittlerweile gemausert auf ein Niveau, wo sie sich selbst auch schon vor der Saison gesehen haben.
Mindestens.
Stehen genau wie Holstein bei 20 Punkten, also mehr Tabellennachbarschaft geht aktuell nicht. Und auch das wird wieder ein Spiel. Das wäre toll, wenn Holstein da den bisherigen Oktober im wahrsten Sinne des Wortes auch mit 3 Punkten vergoldet. Aber ganz so klar ist die Nummer auch noch nicht, ne?
Ja, überhaupt nicht. Wobei eine Statistik da wirklich sehr, sehr viel Mut machen sollte, wenn sie nicht beim Anpfiff schon Makulatur ist, wieder bei jeder Statistik ist beim Anpfiff Makulatur. Holstein hat in der zweiten Liga noch nie verloren. Gegen Fortuna Düsseldorf.
Okay.
Also erstmal gegen Fortuna Düsseldorf. Die letzte Niederlage datiert da irgendwie vom November 2006, glaube ich, oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 0-2 damals oder so. Und Torschütze damals war übrigens nur einer der Torschützen, war übrigens Markus Anfang, unser ehemaliger Holstein-Trainer hier. Das dann mal zur Erinnerung.
Like, wer ihn noch kennt. Hm?
Ja. Und also nehmen wir das mal als gutes Omen. Ne?
Wir nehmen jedes Omen. Letztlich wissen wir alle, das hat für dieses Spiel überhaupt keine Bedeutung. Nein. Sondern was Bedeutung hat, ist die aktuelle Form von Düsseldorf. Und die ist halt wirklich gut. Ne? Die haben sich jetzt letzte Woche im Pokal mit 3-0 in Regensburg durchgesetzt, dem einen 2-0 in Karlsruhe folgen lassen. Jetzt geht's für die ins dritte Auswärtsspiel in Folge. Auswärts können sie aktuell. Ne?
Ja, das war bis dato nämlich nicht der Fall.
Ja.
Da war auswärts nicht so.
Genau, und jetzt, was sich natürlich ganz positiv ausgewirkt hat bei Düsseldorf, war zuletzt auch die Systemumstellung, haben von einer Viererkette auf eine Dreierkette umgestellt, eigentlich auch mit so einer Art 3-1-4-2, sehr ähnlich zu dem, was Holstein spielt. Und das hat gerade in Karlsruhe natürlich super funktioniert, gerade über die Außen, ne? Mit diesem Karbovnik links und Peterson rechts, der dann die beiden Buden auch gemacht hat. Das ist natürlich eine Gefahr, die da über die Flügel kommt, ne?
da bin ich mal sehr gespannt, weil die Flügel auch bei Düsseldorf gerne überladen werden auf beiden Seiten.
Genau, oft ziehen die Stürmer dann auch sehr breit und überladen damit, ne?
Ja, und auch im dafür ist im Mittelfeldzentrum so der typische Zehner, den gibt's, glaube ich, wenn ich das richtig beobachte, bei der Fortuna nicht so. Das übernimmt dann sehr häufig ein Außenspieler, der dann zur Mitte zieht oder Boa lässt sich mal fallen als im Moment zweite Sturmspitze.
Grüße gehen raus.
Ja, genau, und der ehemalige Leihstürmer, der uns hier auch so viel Spaß gemacht hat. Und das wird strategisch sehr interessant. Also ich bin da wirklich sehr gespannt, wie Holstein Cheftrainer Marcel Rapp personell auf diese Strategie von der Düsseldorfer Fortuna reagiert. Oder ob er vielleicht sagt, wir werden das schon regeln. Meine Spieler sind clever genug, im taktischen Verhalten darauf zu reagieren, gegen den Ball zu arbeiten, wie es gehört, nach einer gewissen Vorbereitung und strategischen Einstellung. Aber noch wichtiger ist mir, dass wir unser eigenes Spiel durchbringen.
Mhm, ja.
Und das könnte tatsächlich diesmal, das ist ja so ein na, so oft zitierter Satz, wir müssen unser eigenes Spiel durchbringen. Aber in diesem Spiel könnte das tatsächlich den Aufschlag geben.
Ja, ich denke, dass beides eine Rolle spielen wird. Mhm. Natürlich auch
ja, klar,
die taktische Ausrichtung. Ich denke mal, dass Holstein dem auch selbst mit einer Dreierkette hinten begegnen wird, dass man im Grunde eigentlich wieder, wie man es jetzt auch etwas klarer als noch gegen Heidenheim in Darmstadt auch gespielt hat, wirklich so mit so einer pendelnden Dreier-Viererkette mit zwei Außen vorne, ein Ochi und einen hängenden Skripski. Der übrigens ja höchstwahrscheinlich ja mit dabei sein wird, davon gehen wir mal aus. Der wurde ja ausgewechselt in Darmstadt, den muss man natürlich in Watte packen. Er hatte so ein bisschen signalisiert, muskuläre Probleme zu haben, stand jetzt aber gestern auch schon wieder ganz normal auf dem Trainingsplatz. Da brennt soweit gar nichts an. Ähnliches bei Finn Porat, der ja auch angeschlagen runter musste, auch der wird zur Verfügung stehen.
Und auch Simon Lorenz, nachdem er bei seiner Brummschädelaktion, die wir vorhin erwähnt haben, keine Gehirnerschütterung davon getragen hat.
Richtig, ein Glück, genau. Und was du sonst gesagt hast, selbst das Spiel machen,
es wird interessant
auch
sein.
Dazu wird es, denke ich, kommen, weil Holstein ist nun mal am stärksten, wenn sie selbst im Ballbesitz sind.
Ja, klar, aber dazu wird es eben mega interessant, find ich jedenfalls, mega interessant, weil den beiden Schienenspielern, wenn Holstein denn in einer Dreierkette spielen sollte, wovon ich jetzt auch mal ausgehe, gegen zwei Stürmer von Fortuna, also gegen zwei nominelle Stürmer von Fortuna, kommt den Schienenspielern dann in diesem Spiel mal wieder eine ganz, ganz elementare Aufgabe zu. Schienenspieler, also rechter Außenbahn, früher hieß es rechter Außenläufer, das gibt's ja heute nicht mehr, also Schienenspieler rechts, Schienenspieler links, das wird spannend. Stellt man Rehse jetzt weiter nach vorne, beispielsweise Fabian Rehse, könnte eine Frage sein, um mehr Schlagkraft selbst zu erzielen, oder setzt man auf seine mittlerweile durchaus gewachsenen Fähigkeiten, eine wunderbare Balance zu finden zwischen Defensivverhalten, also quasi verkappter linker Verteidiger in der Not gegen den Ball.
Oder zuletzt auch auf rechts, ne?
Oder zuletzt
in Darmstadt.
Ja, genau, zuletzt auch auf rechts, richtig. Natürlich wissend, dass da eine gewisse Intensität im Vorwärtsgang verloren geht. Das muss man schön auspendeln und schön überlegen, wie man es am besten macht. Ich bin da sehr gespannt. Also
ja, bin ich auch. Und aber ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass es einen Flügelfokus geben wird, sowohl offensiv als auch defensiv. Muss halt gucken, dass du diese Verlagerung irgendwie unter Kontrolle kriegst, ne? Und ganz wichtig, das hat zumindest dieses Karlsruhe-Spiel auch gezeigt von Düsseldorf, dass du halt den ballfernen Flügelverteidiger im Blick behältst. Ne? Ja, genau. Das war ja Peterson, der dann immer reinschiebt in den 16er, sich im Rücken des Gegenspielers löst in den freien Raum und dann abschließt. Das war im Grunde eigentlich der Schlüssel dazu, den drei Punkten. Ne? Und dass du auch die zur Seite weichenden Stürmer, Ioa und Kovnatski, dass du die halt wirklich auch sauber übergibst, darauf wird es auch ankommen. Ne? Also ein Spiel, das hohe Konzentration gegen den Ball erfordert und weiterhin diese Abläufe, die man mittlerweile automatisiert hat mit dem eigenen Ball. Ne?
Mhm. Auf jeden Fall. Also Petersen erinnerte dir ein bisschen an unseren Schmidtchen Schleicher Julian in Korb.
Ja, genau, das war auch sofort mein Gedanke, ne? So der klassische, so da steht Marcel Rapp ja auch drauf, so der ballferne Flügelverteidiger, der dann im Rücken der Abwehr sich in den freien Raum stiehlt.
Vielleicht spiegeln sich die Mannschaften auch, das kann auch passieren, ne? Also das dann beide in ähnlicher strategischer Formation aus ähnlicher strategischer Grundordnung agieren und also das ist taktisch sehr spannend.
Genau, das wird ein spannendes Spiel. Wir müssen ja natürlich noch nachrechnen, es ist am Sonnabend um 13 Uhr.
Ne? Ach ja, stimmt.
Ja, genau. Also mal gucken, hoffen wir auf Sonnenschein, hoffen wir ein bisschen auf den Indian Summer, der uns hier ja gerade so ein bisschen beglückt in Kiel. Ich glaube, ja, vom Rahmen her wird alles passen in diesem Spiel. Es wird ein Spiel zweier, ich will jetzt nicht sagen zweier verkappter Aufstiegskandidaten, aber es wird auf jeden Fall für Holstein ein Lackmustest, was denke ich, höhere Ambitionen angeht, ne?
Also definitiv, also man kann jetzt nicht, wahrscheinlich nicht sagen, wenn wir das Spiel gewinnen, dann marschieren wir Richtung straight up nach oben. Das wäre vielleicht zu viel des Guten, aber genauso wäre es zu viel des Schlechten, wenn man sagen würde, wenn dieses Spiel verloren geht, was wir natürlich nie und immer hoffen, geht steil nach unten. Ne? Es ist also, das ist natürlich alles Blödsinn, aber es wäre natürlich erneut, wie das 1:1 in Darmstadt, wäre ein Heimsieg gegen die Düsseldorfer Fortuna, die, wie du schon richtig gesagt hast, zuletzt auswärts wirklich ganz gut performt hat und gute Ergebnisse erzielt hat, wäre das erneut ein Statement. Hallo hier in Kiel. Ne? Hashtag keiner hat uns auf dem Zettel. Ne?
Und es wäre halt ein absoluter Euphorie-Booster, ja, muss man natürlich auch sagen. Ne?
Natürlich.
Und das Umfeld ist dann auch wieder spätestens dann elektrisiert.
Ja, dann geht's auch nach Karlsruhe, dann geht's auf dem Dienstagabend ans Millern-Tor zu St. Pauli und dann kommt Hannover 96 mit Phil Neumann und den anderen Großverdienern von der Leine. Also das sind dann noch drei richtig gute Spiele. Chancenlos ist man gegen niemanden. Aber ein Einstieg in diese letzte Dreierkette an Spielen mit einem Sieg zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf wäre natürlich perfekt.
Ja, und dann kannst du dich auf richtige Knaller freuen, bevor dann diese bräsige WM startet. Das heißt, eigentlich die wahre WM findet jetzt in der Schlussphase der Hinrunde der zweiten Liga statt. Ne?
Genau. Das ist früher WM in der Gruppenphase noch bis zum Finale durchgespielt worden ist, in zwei Runden oder drei Runden oder sowas. So ähnlich ist das jetzt auch. Dann gucken wir mal, was denn los ist.
Genau, dann freuen wir uns aufs gefühlte Achtelfinale gegen Düsseldorf am Sonnabend. Ihr könnt natürlich wie immer alles mitverfolgen im Live-Ticker auf KN Online. Nach dem Spiel werden wir euch wie gewohnt natürlich mit dem Spielbericht, mit der Statistik, mit der Einzelkritik, mit User-Voting-Funktion versorgen und natürlich mit dem Kommentar und je nachdem, was das Spiel alles so abwirft. Ihr werdet das alles bei uns lesen können. Bleibt uns gewogen. Opa, ich sag mal, bleib du uns auch gewogen. Bleib
mir gewogen. Ja, also ich muss da an dieser Stelle, muss ich ja natürlich wieder reingrätschen. Und keine Angst, ich mache nicht wieder einen 10-minütigen Monolog. Aber es ist natürlich so, dass das heute vom geschätzten Kollegen Marco der letzte Auftritt hier ist am Mikro. In was den aktuellen Bezug anbelangt. Wir machen irgendwann nochmal ein Special.
Genau, es wird noch eine Sonderfolge geben.
Genau, denn Marco sucht eine neue Herausforderung beruflicher Natur und da wünschen wir ihm natürlich alle, besonders ich, ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Spaß. Und ich kann nur einen Satz sagen, den man dann in solchen Situationen dann immer sagt. Marco, es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber ich meine das wirklich ernst.
Ich mache jetzt den Horst Rubesch. Ich sage nur ein Wort. Herzlichen Dank. Und gebe hiermit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Ja, genau.
Macht's gut. Es wird aber auch in der nächsten Woche eine neue Folge geben von Heuschlein 1:1. Bis dahin.
Ciao.